lese aus dem vierten Buch Mose, den 21. Kapitel, den 9. Vers. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Liebe Gemeinde, in manchen Gotteshäusern, da findet sich eine Darstellung, wie Mose auf die Schlange weist. Ich habe hier mal ein Bild an die Leinwand gebracht. Dieses Bild findet sich in Haslach an der Mühl. Hat jemand eine Ahnung, wo das ist? Ich auch nicht. Aber ich habe das gegoogelt und das war mit das beste Bild, was ich gefunden habe. Wahrscheinlich sagt mir nachher einer am Ausgang, also hör mal, du hast keine Ahnung, wo Haslach ist? Pass auf, da komme ich her. Können wir diese Bildungslücke gerade dann auffrischen. Schaut mal dieses Bild an. Gerhard hat gelesen, da machte Mose eine eherne Schlange und richtet sie hoch auf. Wenn jemand eine Schlange gebissen hatte, so sah er diese eherne oder kupferne Schlange an und blieb leben. Der zweite Vers, das habt ihr deutlich gemerkt, nicht wahr? Der kam nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Johannesevangelium mit eines der bekanntesten Worte überhaupt. Johannes 3, Verse 14 bis 16. Jesus erstellt selbst die Beziehung zwischen der ehernen Schlange und seinem Tod am Kreuz her, wenn er Nikodemus erklärt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir merken, diese alte Geschichte aus dem Alten Testament ist also eigentlich ein Bild, ein Weg hin zum Kreuz. Wer war Nikodemus? Nikodemus, der kannte große Teile des Alten Testamentes auswendig. Damit ist er den meisten von uns weit voraus, nicht wahr? Nikodemus war jemand, der hatte das studiert. Nikodemus war einer der führenden Köpfe theologischer Natur seiner Zeit. Damals waren die Israeliten erneut am Schilfmeer. Das Thema dieser Predigt heißt »Am Leben bleiben«. Die Israeliten, sie sind wieder am Schilfmeer. Vor 38 Jahren waren sie das erste Mal am Schilfmeer. 38 Jahre, die meisten haben so die 40 in Erinnerung. Was waren genau genommen 38 Jahre, die sie durch die Wüste gezogen sind? Und jetzt waren sie wieder an der Stelle, an der ihre Väter und Mütter sich auf den Weg in die Freiheit gemacht hatten. Der Unglaube der älteren Generation war letztlich daran schuld, dass der Weg nicht direkt ins verheißene Land führte, sondern stattdessen war so eine Art Überlebenstraining in der Wüste angesagt. 38 Jahre lang. Nun waren wir wieder ganz am Anfang. Diejenigen, die sich in Gottes Wort auskennen, die wissen, warum diese 38 Jahre nötig waren. Gott hat das Volk Israel ernst zur Rechenschaft gezogen für ihren Unglauben, für ihr permanentes Misstrauen ihm gegenüber. Und so sind sie wieder am Anfang. Lieber Gottesdienstbesucher, vielleicht denkst du zurück an dein Leben damals, wo du zum Glauben gefunden hast. Und du denkst daran, wie große Entwicklungsfortschritte du in der ersten Zeit gemacht hast. Und seit einigen Jahren hast du den Eindruck, Es geht nicht mehr vorwärts. Im Gegenteil, es gibt Menschen, sie sind 10, 20, ja vielleicht 40 Jahre gläubig und merken, sie kommen nicht vorwärts, sondern sie stehen vielmehr am Anfang. Das ist tragisch. Haben wir überhaupt noch die tiefe innere Sehnsucht, in unserem geistlichen Leben vorwärts zu kommen? Neues Land zu betreten, neue Erfahrungen mit dem Herrn zu machen? Oder ist es vielmehr so, dass wir den Eindruck haben, okay, jetzt kennen wir uns aus in unserem Glauben, jetzt sind wir mit der Bibel zwei, dreimal einmal durch und wissen, worum es geht und erwarten im Grunde nichts Neues mehr. Häufig erlebe ich das in Beziehungen von Mann und Frau. Jahrzehnte sind sie verheiratet. Hier an der Küste machen wir eine besondere Erfahrung. Ich mache eine besondere Erfahrung. Für mich, ich habe das in Deutschland nie erlebt, dass hier Paare auf mich zukommen und sie sagen, wir möchten unser Eheversprechen erneuern. Wir haben damals nicht kirchlich geheiratet, sondern nur standesamtlich, aus welchen Gründen auch immer. Und manche nach 40 Jahren sitzen sie wieder hier vorne. So wie damals. Okay, das Kleid würde nicht mehr passen. Das Weiße damals und auch der Anzug des Mannes. Nein, der würde hier in der Bauchgegend extrem spannen. Aber sie sitzen hier vorne und sie möchten ihr Versprechen erneuern. Und im Vorgespräch merke ich, dass sie sich sehnen danach, einander neu und tiefer kennenzulernen. Und dass dieses Eheversprechen für sie so eine Hoffnung ist, dass wenn sie sich ihre gegenseitige Liebe neu zusagen und wenn neu für sie um Segen gebeten wird für ihre Beziehung, dass diese Kluft, diese Routine, die über die Jahrzehnte entstanden ist in der Beziehung, überwunden werden kann und man neu zueinander findet. Und ich bin froh, ich kann mindestens von zwei Fällen sagen, wo das so gewesen ist. Und die Paare kommen dann wieder in Urlaub, es sind ja meistens Leute, die nicht hier leben, und sagen, es ist so schön, wir haben eine ganz neue Ebene im Miteinander gefunden. So ist das auch in der Beziehung zu Gott. Wir brauchen wieder Momente, wo wir ganz neu diese Erfahrung machen, der Herr ist bei mir und ich bin sein Kind und niemand kann mich aus seiner Hand reißen und er liebt mich und ich liebe ihn, so wie wir vorhin gesungen haben. Also nach diesen 38 Jahren standen die Israeliten wieder an diesem Schilfmeer. Und von dieser alten Generation, wir können das nachlesen, da lebte inzwischen niemand mehr außer Mose, Josua und Kaleb. Auch die Geschwister von Mose, Aaron und Miriam, waren inzwischen gestorben. Und man könnte meinen, die junge Generation... Entschuldigung. Die junge Generation, die inzwischen herangewachsen ist, die hätte aus den Erfahrungen der Eltern gelernt. Keineswegs. Sie waren nicht ein Haar besser als ihre Eltern. Diejenigen, die das heute Abend noch einmal nachlesen werden oder morgen früh, die werden merken, da gab es gerade einen riesigen Erfolg, den sie gehabt haben. Sie haben einen großen Sieg über einen feindlichen Stamm errungen. Und das Land, das Gott ihnen verheißen hat, es war im Grunde zum Greifen nahe. Und auf einmal sind wieder die uralten Töne zu hören. Das alte Lied wird gesungen, das alte Lied, das ihnen aus den Ohren eigentlich im Grunde herauskam. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn hier ist kein Brot und kein Wasser und uns ekelt es vor dem Essen, das wir tagtäglich bekommen. Lest einmal die Geschichte nach. Dieses Volk ist gefrustet, eindeutig, und sie schimpfen, was das Zeug hält. Was für eine Karikatur eigentlich für eine Gemeinde, nicht wahr? Was für ein Zeugnis für die, die Gott nicht kennen. Ist das das Bild, das wir gegenüber, die Jesus nicht kennen, abgeben? Und hier handelt Gott. Und er straft sein Volk und zeigt ihnen zugleich, welch unheilvolle Wirkung Schuld und Sünde haben kann. Gott schickt giftige Schlangen. Und viele Menschen werden von diesen Schlangen gebissen und sie müssen sterben. Nun, wenn wir uns ein bisschen der Bibel auskennen, dann merken wir, dass die Schlange in der Bibel immer ein Symbol für den Teufel und die Sünde ist. Wir denken daran, Adam und Eva, wie erscheint ihnen Satanas? Als Schlange. Jesus, als er die Geistlichen seiner Zeit zu sich an den Jordan kommen sieht, dann wirft er ihnen vor, sie wären eine Schlangenbrut. Ganz genau, nachzulesen in Matthäus 12. Das Bild, was hier hintersteht, ist, wenn immer Schuld und Sünde in unserem Leben eine Rolle spielt, dann ist das wie ein giftiger Schlangenbiss. Er macht etwas mit uns. Das ist nicht harmlos. Sie vergiftet, sie macht krank und zerstört. Und manchmal ist so eine Schuld, die wir auf uns laden, geistlich gesehen, lebensgefährlich. Wir haben keine Ahnung, was das für Giftschlangen waren. Wir wissen wohl, dass es in der Wüste mitunter auch giftige Schlangen gibt. Aber eigentlich merken wir, vom Bild her gesehen, ist das absolut nebensächlich, welcher Natur diese Schlangen waren. Aber uns interessiert mehr, warum schickte Gott diese Schlangen? Was war das für eine Schuld, die das Volk damals auf sich geladen hat? Und hier sind wir aktuell mitten im Jahr 2016. Ihr werdet euch wundern, was für drei Punkte ich hier aufführe, die ich übrigens in einem Vortrag von Michael Wanner so wiedergefunden habe. Zum einen war das die Sünde der Gedankenlosigkeit. Da verlor jemand die Geduld. Nicht jemand, das ganze Volk. Sie verlor die Geduld, dass es nicht vorwärts ging. Warum gehen wir nicht einfach auf dem direkten Weg ins kanaanitische Land? Oder lag das denn an Gott? Nein, es war der Ungehorsam der Israeliten. Das hatten sie sich selbst eingebrockt, diese 38 Jahre, knapp 40 Jahre Wüstenwanderung. Und dann war da noch die Sünde der Vergesslichkeit. Warum hast du uns aus Ägyptenland geführt? Merken wir, sie haben vergessen, was sie alles Gutes erlebt haben in diesen Jahren. Sie sehen nur das aktuelle Problem. Das Problem, wir würden sagen, da ist aber jemand mächtig frustriert. Ja? Das kennen wir doch alle, nicht wahr? So Zeiten, wo es gerade nicht gut läuft und wo irgendwie wir nur schwarz sehen. Und es ist gut, wenn dann jemand da ist, der uns so ganz vorsichtig klar macht, siehst du das nicht vielleicht ein bisschen zu negativ? Das Glas ist nicht nur halb leer, es ist auch halb voll. Solche Leute brauchen wir, die uns dann ein bisschen den Horizont erweitern und sagen, okay, du hast ja recht, es ist gerade wirklich nicht gut gelaufen. Aber schau mal, die Chancen stehen dir noch offen. Vergesslichkeit kann durchaus Sünde sein, wenn wir nämlich vergessen, was Gott Gutes getan hat. Das Volk Israel, haben sie vergessen, dass sie in Ägypten Sklaven waren? Und jetzt denken sie an das gute Essen, was sie damals hatten. Aber der Verlust der Freiheit, das bedeutete ihnen nichts. Und schließlich ist da die Sünde der Undankbarkeit. Uns ekelt vor dieser mageren Speise, übersetzt Luther. Was am Anfang ein Wundern und ein Staunen war, dieses Manna, das Wort Manna bedeutet nämlich genau das. Hier wird der Ausdruck von Staunen wiedergegeben. Was ist das, was auf einmal da war, und die Wachteln? Aber auf einmal fehlt ihnen die Abwechslung, denn die einzige Abwechslung, die sie hatten, waren heute Wachteln und Manna, morgen Manna und Wachteln und übermorgen zur Abwechslung wieder Wachteln und Manna. Und das war nicht gut genug für sie, und ihre Undankbarkeit, sie reicht so weit, dass Gott am Ende noch zum Lügner gemacht wird. Denn da lesen wir, wir werden in der Wüste sterben. Aber Gott hat ihnen gesagt und versprochen, dass er sie ins Land Kanaan bringen wird. Sie werden nicht sterben. Wir merken, diese Schlangen, die Gott dann schickte, sie hatten eine besondere Funktion. Sie sollten klar machen, wie giftig Undankbarkeit zum Beispiel ist. Und nun schreien die Israeliten um Hilfe. Und sie kommen zu Mose, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose betet für sein Volk. Gott erhört Mose Gebet und zeigt ihm ein erstaunliches Rettungszeichen. Für die Menschen damals höchst erstaunlich und für uns heute genauso erstaunlich, wenn wir an diese erhöhte Schlange sehen. Mose soll eine Schlange aus Kupfer machen. Diese Schlange soll er am Kreuz hoch aufrichten, damit sie von Weitem schon zu sehen ist. Und jeder, und hier hört genau hin, jeder, der diese Schlange ansieht, soll leben. Verstehen wir? Vielleicht erinnern sich manche noch an eine Predigt kurz vor Pfingsten. Da ging es um diese Frau, die den Saum des Kleides anrühren wollte, damit sie gesund wird. Hier reicht allein der Blickkontakt. Gott sagt, sie soll hoch auf diesem Holz sein, damit man sie von Weitem sieht. Und wer sie ansieht, er soll leben. Und Boten sagen es weiter. Und die Hoffnung geht von Zelt zu Zelt. Und überall, wo jemand liegt, der gebissen wurde, für ihn gilt, du musst nicht sterben. Gott hat ein Zeichen gegen den Tod aufgerichtet. Wer diese Schlange ansieht, er muss nicht mehr sterben. Es ist mehr als 1000 Jahre später. Und es ist mitten in der Nacht. Und in einem Haus in Jerusalem, da brannte noch Licht. Und zwei Männer unterhalten sich über ein ganz geistliches Thema. Es ist Jesus und Nikodemus. Jesus erinnert Nikodemus an das, was damals geschah, als Mose diese kupferne Schlange dort an diesem Kreuz aufrichtete. Und dann kommt Jesus auf den Weg, ans Kreuz zu sprechen. Der sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Was hat die erhöhte Schlange und der am Kreuz erhöhte Sohn Gottes gemeinsam? Was verbindet denn das Symbol des Bösen und des Gerichts mit dem Symbol des Guten und der Liebe? Israel stand damals unter dem Zorn Gottes. Die giftigen Schlangen, sie verkörperten in der Wüste den Fluch Gottes und die Macht der Sünde. Und so heißt es im Römerbrief, der Sündepreis ist der Tod. In den Schlangen wurde der Fluch Gottes und die Macht der Sünde sichtbar. Und nun hängt Mose ein Bild des Fluches und der Sünde ans Kreuz. Und das heißt, seht hin! Schaut auf diese Schlange, dort hängt der Fluch. Da hängt er. Er ist gekreuzigt, getötet und erledigt. Diese Schlange, die war aus Kupfer. Warum? Und hier, das ist mal eine kleine Hausaufgabe für die, die ganz gerne tief graben. Warum hat Mose nicht einfach eine tote Schlange genommen, die vor 5 Minuten noch lebendig war? Warum musste er mit viel Aufwand aus Kupfer eine Schlange winden und da oben aufhören? Wir denken, Kupfer, das hatte man damals so irgendwie dabei. Oh nein, Kupfer musste mühsam gewonnen werden. Das geht viel zu weit für diese Predigt, aber wir können an anderer Stelle da noch ein bisschen nacharbeiten. Schaut mal, da liegen also Menschen im Zelt. Sie sind von dieser Schlange gebissen. Boten kommen und sagen, hör mal, du musst dahin gehen und da musst du die Schlange angucken. Du musst den Blickkontakt suchen und dann wirst du leben. Ich kann mir vorstellen, da liegt jemand im Zelt, der sagt, na klar, du machst doch noch Witze mit mir. Ich liege im Sterben und du sagst, ich soll jetzt auf Kupfer gucken, damit es mir wieder besser geht. Das kommt mir so ein bisschen vor wie die Kupferarmbänder, die eine Zeit extrem in waren. Ich weiß, meine Eltern kamen auch mal von so einer Kaffeefahrt zurück und jeder hatte so ein Armband da. Ne? Und ich guckte sie so an, ich sagte, was habt ihr denn gekauft? Ja, das hilft und so weiter. Naja, lassen wir das. Aber stellt euch vor, da ist jemand todkrank und jemand sagt ihm, pass auf, ich weiß, was dir hilft. Du musst auf diese Schlange gucken. Jeder, der auf diese Schlange geguckt hat, so bewirkt, sagt Gottes Wort, hat überlebt. Diejenigen, die im Zelt geblieben sind und gesagt haben, ach komm, mach keinen Spaß mit mir, lass mich in Ruhe sterben. Gib mir lieber ein Gegengift, gib mir eine Medizin, die mir hilft. die meine Schmerzen zumindest lindert. Der ist gestorben. War es schwer, auf diese Schlange zu gucken? Nein. Denn die Augen waren nicht infiziert von dem Biss der Schlange. Jeder hätte die Möglichkeit gehabt, auf die Schlange zu gucken. Genauso ist es mit dem Kreuz. Paulus sagt, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Wo geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Jesus wurde zum größten Sünder gemacht, den es damals gab. Und er sagt weiter, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ist es schwer, zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, Herr, ich will dir mein Leben geben, damit es wieder heil wird und in Ordnung kommt. Und ich möchte dein Kind werden. Vom Geschöpf zu deinem Kind möchte ich werden. Merken wir, es ist nicht viel mehr, als auf diese Schlange dort an dem Kreuz zu blicken. Jesus stirbt am Kreuz und er schreit entsetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nun entsteht in diesem Blut des Sohnes Gottes ein Serum, ein Gegengift gegen den Tod. Und Jesus kann rufen, es ist vollbracht. Der Sieg über den Tod ist besiegelt. Ich habe gestern eine Beerdigung gehalten und im Vorgespräch merkte ich, nein, auch die Verstorbene war wohl kein Kind Gottes, so wie wir es verstehen. Aber Glauben war in ihrem Herzen. Und auch der Ehemann, er bezeugte, ja, da war ein Glaube an Gott. Und ich hoffe, es ist gelungen, Zeugnis zu geben und ihm klarzumachen, ihr braucht eine Beziehung zu Gott. Es reicht nicht, dass euer Glaube nur ein Standpunkt ist, nach dem Motto, ich bin evangelisch und das ist gut so. Wir brauchen die Beziehung zu Gott. So wie die Menschen damals diesen Blickkontakt zu der Schlange suchen mussten, ansonsten müssen sie sterben, brauchen wir die Beziehung zu Gott. Und ich durfte der Trauergemeinde zurufen, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und so konnte dann Paulus im ersten Korintherbrief ausrufen, Tod, wo ist nun dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Christus, er hat den Tod überwunden. Und dieses Gegengift, dieses Serum der Vergebung und der Reinigung kann nun in meinem Leben fließen. Wer gebissen wurde, er muss die Schlange ansehen und er wird leben. Liebe Schwester, lieber Bruder, Gott bindet die Rettung an den Glauben. Jeder hat das Zeug dazu. Es braucht eine Willensentscheidung. Damals für den Blick auf die Schlange und das Glauben daran, dass dieser Blick mich retten wird. Genauso wie heute der Glaube an das Kreuz. Dass das, was Christus getan hat, dass es mich erlöst. Ich bin sicher, es gab damals ganz sachliche Leute. Die hatten alles Mögliche versucht, um gegen das Gift der Schlange anzugehen. Es gab damals Medizin, sie haben sie genommen und bis zum Schluss haben sie mit dem Blick auf die erhöhte Schlange gewartet. Für manche kam die Hilfe wohl zu spät, lesen wir. Aber die meisten, sie blieben eben nicht im Zelt liegen und hatten für die Rettung nur Spott, sondern sie haben den Weg auf sich genommen. Und manchmal muss man mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht wahr? Damit man zurückfindet zu Gott. Wir finden auch von dieser Frau, die da so krank war, dass sie alles probiert hatte. Und als Christus dann durchkam, dann sagt sie, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren könnte, dann würde ich heil werden. Wir merken diesen tiefen Glauben, den braucht es. Nein, es reicht nicht, dass wir so ein sachliches Gebet nachsprechen und sagen, okay Herr, ich sag das jetzt mal und bitte hilf mir. Es braucht den Glauben. Es braucht den tiefen Glauben, der aus einem offenen Herzen kommt. Als Jesus am Kreuz ging, hing, da war es ganz ähnlich. Viele gingen vorbei und spotteten und lachten und sagten, wozu soll das gut sein? Du hast anderen geholfen und jetzt kannst du dir selbst nicht mehr helfen? Schöner Messias bist du mir. Aber da war auch einer, der sagte, vergiss mich nicht, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus konnte ihm sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Hauptmann, der die Verantwortung für diese ganze Kreuzigungsaktion hatte, vor dem Gesetz, der sagte am Ende, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er war der Zweite, der das erkannt hat. Nikodemus, der in jener Nacht mit Jesus im Gespräch war, er hatte auch schon alles versucht, um mit der Schuld seines Lebens fertig zu werden. Und er hat es nicht gefunden. Und Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Ich möchte abschließen mit einer Begegnung von dem bekannten englischen Prediger Spurgeon, der in seiner Autobiografie Folgendes erzählt. Er erzählt, wie er diesen Blick aufs Kreuz erlebte. Er erlebt das in ganz besonderer Weise. Er schreibt, da war er einmal an einem Sonntagmorgen zum Gottesdienst unterwegs und er wird von einem Schneesturm überrascht und er sucht in einer Nebenstraße Zuflucht in einer Kapelle. Die Leute, die da Gottesdienst hielten, waren die sogenannten Primitivmethodisten. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Aber von denen er nur eins wusste, das war so ein Gerücht, dass die nämlich so laut gesungen haben, dass man davon Kopfweh bekam. Sonst wusste er nichts von denen. Also muss so ähnlich gewesen sein wie unser Eingangslied, das kam ziemlich gut. Aber Kopfweh hat keiner gekriegt, hä? Nein. Aber eben Spurgeon, also er schützt sich vor diesem Schneesturm, geht in diese Kapelle und er spricht ein Laienbruder über einen Text aus Jesaja 45. Da heißt es in Vers 22, schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. So wörtlich die Übersetzung aus diesem englischen Text. Und nachdem er das Wort erklärt hat, dieser Prediger, richtet er seine Augen auf diesen jungen Spurgeon, der oben auf der Galerie saß und er sieht nur ihn an und sagt, junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Und Sie werden immer elender sein, elend im Leben und elend im Tod, wenn Sie diesen Worten nicht gehorchen. Und dann erhebt er seine Stimme und ruft in den ganzen Saal hinein, junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau, schau, schau. Du musst nichts tun, als nur schauen und du wirst leben. Spurgeon erzählt weiter. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Genauso war es doch mit der ehernen Schlange gewesen. Als sie erhöht worden war, mussten die Leute nur auf sie schauen und sie wurden gerettet. So war es auch bei mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen. Aber als ich dieses Wort hörte, schau, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. Ach, ich hätte mir die Augen aus dem Kopf schauen können. An diesem Ort und in diesem Augenblick wich der Schleier, die Dunkelheit verschwand und im gleichen Moment sah ich die Sonne. Was für eine Veränderung hatte zwischen 10:30, als ich in die Kapelle kam, und 1:30, als ich wieder zu Hause war, in mir stattgefunden? Ich war aus der Dunkelheit in ein wunderbares Licht getreten, aus dem Tod in das Leben, einfach indem ich auf Jesus geschaut hatte. Zitat Ende. Am Ende seines Lebens, als Spurgeon Tausende von Predigern ausgebildet hatte, sagte dieser Spurgeon, meine Theologie wird immer einfacher. Sie besteht nur noch aus 4 Worten. Jesus starb für mich. Amen. Das ist wahr. So sei es. Jesus starb für mich. Das hat er begriffen. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, den Unterschied zu begreifen zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit oder irgendwelche anderen theologischen Feinheiten. Wenn es uns gelingt, in dieser Zeit Menschen klarzumachen, Christus, er starb für dich. Nicht so allgemein und pauschal für alle Menschen, sondern er will die persönliche Beziehung zu dir. Dann ist alles gelungen. Dann ist gelungen, Evangelium in der reinsten Form weiterzugeben. So wie es damals hieß, du musst auf dieses Kreuz schauen und dann siehst du diese kupferne Schlange und du wirst geheilt werden und du wirst überleben. Wo wollen wir denn hin ohne den Gekreuzigten? Wo kommen wir denn hin, wenn wir das Kreuz aus unserem Glauben verbannen wollen, wie es manche Theologen heute vorhaben? Wo wollen wir hin mit unserer Schuld? Wer will uns befreien von dem Gift der Sünde? Wie wollen wir denn unseres Glaubens gewiss werden, wenn wir in Anfechtungen und Versuchen geraten und gar nichts mehr spüren von Gottes Nähe und seiner Kraft? Auch wenn wir ein ganzes Leben im Glauben gelebt haben und unseren Kopf voll hätten mit biblischen Erkenntnis, dann bleiben wir am Ende doch nur bei dieser schlichten und einfachen Basis. Jesus starb für mich. Amen.
Amen.
Amen. Möge Gott dazu Gnade geben. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets. Vielleicht möchte jemand Antwort geben in seinem Herzen auf das Gehörte. Und dann möchte ich abschließen und wir wollen mit uns das Schlusslied singen. Danke, Herr, dass wir am Leben bleiben dürfen. Nur durch diesen Blick auf das Kreuz. Danke, Herr, dass du nicht Unmögliches von uns verlangst, sondern dass du durch deinen Geist in dieser Welt bis heute wirkst und wir leben dürfen und überleben dürfen, dass unser Glaube ein ganz lebendiger und ein tagtäglich erlebbarer sein darf. Ach Herr, ich möchte für jeden von uns in diesem Gottesdienst bitten, dass wir das neu erleben dürfen. Dass du uns dich neu offenbarst, dass wir dich erkennen, wie du bist, in deiner Größe, in deiner Allmacht, aber auch in deiner Kraft. Dass wir erleben dürfen, dass unser Gebet eben viel weiter steigen kann als bis zur Decke, sondern dass du hörst und antwortest. Ja, wenn Menschen in unserem Raum sind, die das so noch nie erlebt haben, für die das etwas völlig Neues ist, Herr, dann gib Gnade, dass sie durchringen, dass du dich in ihrem Leben offenbarst und sie dich erleben, so wie Spurgeon das erlebte, dass er ein Kind Gottes werden konnte, nur durch diesen Blick auf das Kreuz. Danke, Herr, dass du Leben gibst und Leben überfluss. Und wir hier an der Costa Blanca dürfen das in besonderer Weise erleben, auch in der Herrlichkeit der Natur, des guten Wetters. In all dem sehen wir Zeichen deines Segens. Danke dafür, Herr. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst mit einem Segenslied abschließen. Finden wir nicht in unseren Liederbüchern, aber hier von der Leinwand. Das Lied: Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, der Herr sei dir gnädig.
der Friede Gottes, der größer ist, als unser Denken erfassen kann, sein Friede bewahre euch, eure Gedanken, eure Seele und eure Gesundheit, wo immer ihr lebt und seid, ob ihr Erfolg habt oder versagt. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen.